Das Thema, das große Versprechen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nicht nur die schönen Lieder betrachten, also hören und ja, einfach die Stimmung genießen. Ich meine, das sollen wir auch. Das ist schön. Ich liebe die Weihnachtszeit. Aber heutzutage und nicht nur heutzutage, in der ganzen Geschichte der Welt kann man so nahe dran sein, aber doch nicht wirklich das bekommen, was am allerwichtigsten ist. Wenn wir heute nur schöne Lieder gehört haben und nicht nach Hause gehen und von Jesus begeistert sind und erkennen, wie wunderbar er ist, das dreht sich alles um ihn. Er ist gekommen, Jesus Christus. Das ist die Erfüllung von der großen Verheißung Gottes, die seit Adam gegeben worden ist. Die ersten Menschen, die gelebt haben, haben eben den Sündenfall erlebt, haben erkannt, wie sündig wir sind und wussten nicht, wie es dann weitergeht. Und nur Gott gab dann die Verheißung. Es kam nicht von Adam. Es war nicht Adam, der sagte, bitte, bitte, bitte. Es war Gott, der sagte, hey, ich habe euch lieb. Ich habe einen Ausweg für euch. Und diese Verheißung erfüllte sich, wie wir sehr schön gehört haben heute, in Jesus Christus. Leider ist es aber heutzutage so, dass manche Menschen diese Botschaft nicht wirklich hören. Ups. Es erinnert mich an etwas. Vielleicht kennt ihr diesen Mann, Ignaz Semmelweis. Es gibt im 18. Bezirk sogar in Österreich, in Wien hier, ein Semmelweis-Frauenklinik. Er war ein Mann, der gelebt hat, 1818 bis 1865. Und er war Frauenarzt und hat dann durch seine eigentlich Beobachtung entdeckt, dass es möglich ist, was die nannten damals Kindbettfieber. Das waren Frauen, die entbunden haben und dann danach Fieber gekriegt haben, arg krank geworden sind und wirklich viele Frauen sind nach der Entbindung gestorben. Sie kriegten dann eigentlich eine starke Entzündung, großes Fieber und starben dann, sind daran gestorben. Er hat einfach durch seine Tätigkeiten als Frauenarzt und durch verschiedene Versuche, die er gemacht hat, festgestellt, dass es möglich ist, eben wenn du deine Hände nicht nur bloß mit Wasser und Seife wäscht, sondern mit einer bestimmten Formel. Er wusste nicht, dass er seine Hände damit desinfiziert, weil damals war die Mikrobiologie nicht so weit entwickelt. Er wusste nur, wenn man diese starke Substanz, diese Chemikalien verwendet, um die Hände zu waschen, dann die Mütter entbindet, die werden nicht krank. Er hatte eine Erklärung dafür, aber die Erklärung, die er hatte, war auch heute, da wir genau wissen, was mit der Mikrobiologie los war, die Erklärung war falsch. Nur die Handhabung war richtig. Diese Prozedere war richtig. Damals, als er die ganzen Ärzte dann vorgeführt hat und gezeigt hat, bei mir in meinem Frauenklinik haben wir fast null Sterberate unter den Müttern. Fast null. Und das Einzige, was wir tun, ist, wir waschen unsere Hände mit dieser bestimmten Substanz und dann läuft es wirklich gut. Das sollt ihr alle tun, weil damit werdet ihr Leben retten. Die Ärzte aber haben seine Erklärung angehört, sagen, na, die Erklärung, das glaube ich nicht. Und das andere, was die sagten, war, was für ein Blödsinn. Wir waschen unsere Hände. Wir waschen alle unsere Hände. Wir sind nicht schmutzige Ärzte. Wir sind rein. Wir sind sauber. Und damit natürlich haben die arme Frauen weiter gestorben. Viele, viele, viele sind gestorben. Der Herr Semmelweis war so total entsetzt, dass niemand auf ihn gehört hat. Zum Schluss ist er verrückt geworden. Weil er gesagt hat, bitte macht das, ihr werdet die Leben der Frauen retten, bitte macht das. Und so, nö, das ist Blödsinn. Die haben ihn total abgelehnt. Jetzt, heute gibt es sogar etwas, das man nennt Semmelweis-Reflex. Und das haben die Psychologen entwickelt. Und das heißt, wenn man etwas merkt, und obwohl es eigentlich logisch ist und man hat einen Grund und man sollte das glauben. Und es ist etwas, das wahr ist. Aber trotzdem lehnt man das ab. Warum? Weil es nicht in meinen Schema reinpasst. Es passt nicht in meinem Denken rein. So sind wir nicht. Oder so bin ich nicht. Oder das will ich nicht. Es passt nicht in mein Schema rein, mein Denkweise rein. So eine Art von, meine Hände sind eh sauber. Wie kann er mir sagen, ich habe schmutzige Hände? Wir wissen heutzutage, A ist, wie die Bakterien auf deine Handoberfläche ausschauen, wenn du deine Hände gar nicht waschen tust. B ist, wie es ausschaut, wenn du mit Seife deine Hände wäschst. Und C ist, waschen mit desinfizierendem Alkohol. Da ist fast nichts mehr von Bakterien da. Wir wissen das heute. Das ist die Wahrheit. Leider sind aber viele Frauen gestorben, weil die Ärzte Bakterien von komischerweise, und das werden wir heute denken, ist eklig, die Ärzte haben Obduktionen in einem Haus gemacht, an toten Frauen, dann haben sie ihre Hände mit Seife gewaschen und dann sind sie zur Geburtenstation gegangen und haben die Frauen entbunden. Was für Bakterien sie auf ihre Hände gehabt haben. Und dadurch sind viele Frauen gestorben. Weißt du, warum bringen wir das jetzt, was hat das mit Weihnachten zu tun? Jesus ist gekommen, Semmelweis ist keine Weihnachtsgeschichte, aber Jesus ist gekommen, weil wir eben Reinigung brauchen vor Gott. Römerbrief Kapitel 1 sagt uns etwas wunderbar. Wir haben diese Stelle in unser Programm gehört. Römerbrief erklärt uns ganz klar und deutlich, dass Gott wusste, dass was unser Problem ist und Gott hat die Lösung für uns gegeben und wir auch offene Augen brauchen, um das wahrzunehmen. Wir müssen aufpassen, dass unser Schema uns nicht blind macht, unsere Denkweise nicht blind macht, dass wir meinen, ja, bei mir ist eh alles okay, ich habe eh saubere Hände. Wenn unsere Hände so sauber sind, jetzt metaphorisch gesagt, wieso ist Jesus gekommen? Warum ist Gott Mensch geworden, wenn wir das eh alle alleine schaffen? Nein, der Grund, warum Gott überhaupt dieses Versprechen oder diese Verheißung gegeben hat, ist, weil wir das brauchen. Wir sind wirklich vor Gott sündig und brauchen einen Erretter und Gott selbst sorgte dafür, dass wir eben den Ausweg haben können. Nur unser Problem, unser ursprüngliches Problem, grundsätzliches Problem, ist, dass wir denken, mir geht's eh gut, ich habe eh alles im Griff, das alles brauche ich nicht. Paulus schreibt in Römer Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Gott hat Paulus ausgesondert und berufen, um diese Botschaft, dieses Versprechen weiterzugeben, zu erklären. Römerbrief kann ich nur empfehlen. Da wird ganz haargenau erklärt, was die frohe Botschaft, die wunderbare Botschaft ist, in Jesus Christus. Und genau das ist, was das Wort Evangelium bedeutet. Man hört das Wort, man denkt an irgendwelche kirchliche, religiöse, ritualen Evangelium. Das Wort Evangelium bedeutet einfach Botschaft. Was Gott uns sagen will. Gott will uns Menschen was sagen. Paulus war ein Sprachrohr dafür. Die Propheten auch im Alten Testament. Und das sagt auch Paulus, dass er zuvor verheißen hat, diese Botschaft, die Paulus verkündigt, war nicht neu mit Paulus. Das war eine Botschaft, die es schon seit Adam gab. Nur jetzt wissen wir mehr Details. Die er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten. Haben wir auch heute wunderbar gehört, wie Jesaja das vorhergesagt hat. Jesaja 53, könnt ihr aufschlagen und lesen. Und das liest, als ob jemand das nach Jesus geschrieben hatte, weil die Kreuzigung Jesu da so schön und wunderbar erklärt wird. Aber das wurde hunderte Jahre vorher geschrieben. Wie ist das möglich? Das Alte Testament sagt, Gott ist ein Gott, der gerne uns zeigt, dass er Gott ist, indem er die Zukunft voraussagt. Das kann nur Gott. Und da gibt es nur ein Beispiel dafür. Es gibt viele in der Bibel. Gott, der zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten und mit Johannes der Täufer, der letzte Prophet im Alten Testament, wo Johannes der Täufer schaut Jesus an und sagt, okay, jetzt identifiziere ich ganz genau, wer der Messias ist, der Gesalbte ist, der Christus ist. Jesus, der die Sünden der Welt wegnimmt. Und wie ihr wisst, Jesus Christus heißt unser Herr, aber Christus ist nicht sein Familienname. Nicht wie ich bin Stanley Shelton. Shelton ist mein Familienname. Ich habe auch einen zweiten Namen, das verrate ich jetzt nicht. Aber Jesus heißt nicht Jesus Vorname und Christus Nachname. Christus ist ein Titel. Gesalbter, der Messias, der Versprochene. Das ist, wer Jesus ist. Jedes Mal, als du im Neuen Testament Christus liest, dann merkst du, dass der Schreiber im Neuen Testament uns darauf aufmerksam machen will, dass Gott seine Verheißung erfüllt hat in Jesus Christus. Das wurde zuvor verheißen. Und wie? Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und das ist Weihnachten. Und hier sehen wir wieder aus dem Samen Davids die Verheißung. Gott hat uns im Alten Testament erklärt, wer, also woher Jesus kommen wird. Und dann ist er wirklich gekommen und Gott ist Fleisch geworden. Und was für eine Demütigung das war für Gott. Aber was für eine Liebe, dass Gott bereit war, unser Elend anzunehmen, in einem Körper begrenzt zu sein und dann zum Schluss auch unser größtes Problem zu lösen. Weil was hat er getan? Er wurde erwiesen als Sohn Gottes in Kraft. Wie? Nach dem Geist der Heiligkeit. Durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, noch einmal, Jesus, der Messias. Jesus, der Gesalbte. Jesus, die Erfüllung der Verheißung. Unserem Herrn. Schauen wir das nochmal, also ganz kurz noch an, was hier steht. Erwiesen heißt, wer denkt, kann das verstehen. Manche Leute meinen, dass wenn man heute ein denkender Mensch ist, dann hat man keine Zeit für die Bibel. Aber eigentlich ein denkender Mensch hat extrem viel in der Bibel, das er überlegen sollte. Und es ist erwiesen, Jesus, der Sohn Gottes, in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung. Die Auferstehung ist die Kernlehre der Bibel, was das Evangelium oder die Botschaft von Jesus betrifft. Wenn wir daran denken, was ist damals passiert, als Adam gesündigt hat? Da kam der Tod in die Welt hinein. Und Gott war so barmherzig, dass er sagte, niemand wird als Sünder ewig leben. Vielleicht stellt ihr euch vor, wie das wird oder wäre, wenn Menschen, die wie sie heute sind und miteinander so gemein umgehen, dass sie nie ein Ende hätten, wenn alle Menschen nur für Ewigkeit böse bleiben würden. Nein, Gott sagte, nein, das wird nicht ewig dauern. Es gibt jetzt den Tod. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, durch den Glauben, kann man Errettung haben. Und dann gibt es eine Auferstehung. Und in der Auferstehung werden nicht sündige Menschen auferstehen, sondern geheiligte Menschen. Menschen, die neu gemacht worden sind in Jesus Christus. Das ist eine wunderbare, frohe Botschaft. Jesus ist Mensch geworden, damit wir eine Lösung haben. Und das wurde erwiesen durch die Auferstehung. Und daran hängt alles ab. Jesus ist entweder auferstanden oder nicht. Und selbst Paulus sagt uns in 1. Korinther 15, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir Gläubigen die elendsten Menschen aller Welt. Selbst die Bibel gibt zu, dass dieser Mittelpunkt, dieser Schwerpunkt des Evangeliums, daran hängt alles ab. Und dann sagt Paulus, aber er ist auferstanden. Und Paulus hat ihn selbst mit seinen Augen gesehen. Und das ist die große Hoffnung, die der Heilige Geist in unserem Herzen auch zeigt, wenn wir bereit sind, unsere Augen zu öffnen. Jesus lebt. Jesus ist wirklich die Lösung. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er selbst sagte in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? So hier ist einer, der gestorben ist, dann drei Tage danach auferstanden ist. Davor hat er auch gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt ist die Frage, haben wir Augen, die offen sind, um das zu sehen? Sind wir bereit, unsere Ohren aufzumachen und da aufzupassen? Oder sind wir wie die Ärzte, die damals den Semmelweis angehört haben und sagten, tja, das brauche ich ja gar nicht. Ich habe alles im Griff. Ich brauche gar keine Lösung. Das ist so, wie Gott hat Paulus gesandt, damit sogar wir, die Heiden, die nicht-jüdische Menschen, von dieser wunderbaren Botschaft profitieren können. Ihr kennt vielleicht die Geschichten nach dem Ersten Weltkrieg, wo dann es im Wald, sie haben sich getroffen, die Westmächten und dann auch das Deutsche Reich, und sie haben dann einen Waffenstillstand verhandelt. Und das ist alles in der Nacht passiert. Und so circa um 5 Uhr in der Früh wurde alles unterschrieben, alles 100% dann abgestempelt, abgesegnet, und es war fix. Nur sie hatten gesagt, es wird erst um 11 Uhr in Kraft treten. Boah, so viele Stunden. Was wird passieren? Eigentlich, der Krieg ist vorbei. Es gibt keinen Grund, weiter zu kämpfen. Es ist eigentlich alles fertig. Aber zwischen 5.23 Uhr und 11 Uhr 10.944 verwundete Menschen, 2.738 Tote. Warum? Weil obwohl eigentlich der Krieg schon vorbei war, das Ende schon fix war, die ganzen Menschen nicht aufgehört haben zu kämpfen. Viele haben die Botschaft gar nicht gekriegt. Hör auf, mach's nicht. Sie haben die Botschaft nicht gehört und haben dann weiter gekämpft und sind dann auch weiter gestorben. Wie traurig, wenn Menschen, die die Botschaft doch gehört hätten, was auch passiert ist. Da gab es Generale, die die Botschaft bekommen haben, um 11 Uhr Schluss. Und diese Generäle auf der westlichen Seite, die Westmächten, dachten, oh, wir wollen unser letzter großer Kampf jetzt machen und wir schicken die Soldaten rein, weil wir wollen die Ehre davon bekommen. Sie haben ihre Soldaten vergeblich in den Tod geschickt, damit sie irgendwelche Geschichten später erzählen können. Wie schlimm. Muss nicht sein. Aber wie viel schlimmer, wenn es um den ewigen Tod geht, um ewiges Leben, wo Gott uns alles schon mitteilt und wir hören nicht. Viele Menschen meinen, ich brauche das nicht, ich habe meinen sicheren Weg. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von diesem Schiff, vom Kreuzfahrtschiff Wilhelm Gustloff. Dieses Schiff war ein Schiff, das am Ende des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde, also durch den Zweiten Weltkrieg auch als Personenschiff vom Deutschen Reich. Und es hat eine traurige Geschichte. Es ist eigentlich ein Propagandaschiff gewesen. Es kam aus dem eben diese nationalsozialistische Programm, das heißt Kraft durch Freude. Sie haben die Leute hier auf diesem Kreuzfahrtschiff dann draufgeladen, sind herumgefahren, haben Freude gehabt. In Kriegszeiten wurde es dann als Personentransporter verwendet. Und dann am Ende des Krieges, 1945, Ostpreußen wurde von den Rest von Deutschland abgeschnitten, weil die Russen dann eigentlich sie abgeschnitten haben. Und bis dahin wurde keine Evakuierung ermöglicht, weil gedacht wurde, dass es nicht möglich ist, dass die Russen wirklich siegen könnten. Aber dann doch. Und dann gab es den Befehl, evakuieren. Und viele Leute dachten, hier ist meine Rettung. Und sie sind auf diesen Kreuzfahrtschiff eingestiegen und mehr als 10.000 Menschen dachten, wir kommen in der Sicherheit. Wir kommen von unserem ärgsten Albtraum davon und wir werden es überleben. Aber der Kapitän hat das Schiff dann in tiefes Wasser hinausgeführt. Ein russisches U-Boot hat das Schiff gesehen und hat es versenkt mit 3 Torpedo. Alle Menschen tot. Und das ist eigentlich, sagt man heute, die verlustreichste Schiffsunglück, was Menschenleben betrifft, der Geschichte der Welt. Und du denkst daran, diese Menschen dachten, wir sind auf dem Weg zur Rettung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir entkommen unsere Feinde. Wir entkommen unser größtes Problem. Aber damit eigentlich die Tatsache war, sie saßen in einem Boot, das ihr Tod besiegelt hat. Wenn wir das auch jetzt metaphorisch verwenden, sozusagen für unser Leben, alles, was wir vertrauen, dass nicht Jesus Christus ist, ist wie ein Schiff, das heißt Gustloff. Vielleicht meinen wir haben jetzt ein gutes Leben, aber Tatsache ist, es führt uns ins Verderben. Der Grund, warum Gott Mensch geworden ist, weil es nur einen Weg gibt. Weihnachten ist die Geschichte von Gottes Güte an uns, den einzigen Ausweg zu ermöglichen. Es gibt viele falsche Wege, aber es gibt nur einen Weg, der richtig ist. Und selbst Jesus sagte, geh den richtigen Weg, geh den Weg mit mir. Er sagt in Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Jesus war kein Wolf in Schafskleidung. Warum? Wie wissen wir das? Er gab sein Leben für uns am Kreuz hin. Er hat das ultimative Preis bezahlt, damit wir Errettung haben können. Und wie Paulus schreibt in Römer 1, der Vater bestätigte, dass er sein Sohn ist, indem er ihn auferweckt hat, 3 Tage nach seinem Tod. Kein anderer Mensch kann das sagen. An ihren Früchten werdet sie ihr erkennen. Wenn wir eine Botschaft hören, dann sollen wir überlegen, was ist die Auswirkung dieser Botschaft. Schau jetzt Jesus und seine Früchte an. Diese Gemeinde ist nicht im Mittelpunkt. Unsere kleine Ortsgemeinde, das ist unsere Familie und wir sind immer froh, wenn neue Leute dazukommen und wenn Menschen Jesus lieben. Die Tatsache ist aber, das ist nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht mal die einzige Gruppe von Menschen in Wien, die Jesus anbeten und wir haben schon gar nicht in allem Recht. Und wenn jemand sich auf unsere kleine Gemeinde, Ortsgemeinde verlässt, um errettet zu werden, der hat ein riesiges Problem, weil niemand hier kann Errettung schenken. Aber wir kommen zusammen, weil wir gemeinsam Jesus nachfolgen, weil wir seine Jünger sind und sein wollen. Und diese Einladung ist da für alle Menschen. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt, bevor er gestorben ist. Er hat alles schon vollbracht. Und dieses Problem, dass wir schmutzig sind, dass unsere Hände mit Bakterien, die Bakterien der Sünde, verschmutzt sind, das hat Jesus für uns schon erledigt. Die Reinigung durch Jesus Christus ist vollbracht. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit, die wir erleben von anderen Menschen, wir sind auch schuldig. Und wir alle brauchen Reinigung. Gehe nicht mit den vielen auf den Weg, der ins Verderben führt. Nein, nimm das Versprechen in Jesus Christus wahr. Werde ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu. Glaube und vertraue Jesus Christus alleine. Beschäftige dich mit seinem Wort. Das Wort, das von Anfang an bis jetzt durch den Propheten uns gegeben worden ist. Und bete und sag, Gott, ich weiß, es gibt dich. Zeig mir, dass Jesus der Weg ist. Lass nicht zu, dass du auf einem Kreuzschiff fährst, der eigentlich nur dafür dorthin fährt, um durch Torpedos versunken zu werden. Fahr nicht auf einen Weg, das nur ins Verderben führt. Gott will das nicht. Deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist Weihnachten die Zeit, wo wir uns alle freuen, weil Jesus die Erfüllung der Verheißung ist. Folge Jesus im Glauben nach und erlebe, wie treu und wie gut Gott ist, der durch Jesus uns die wahre Fülle des Lebens versprochen hat. So ist der Herr Jesus. Und ob man klein ist oder ob man alt ist, Jesus ist für alle genug. Er ist der Retter. Er ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. So, wie steht es bei dir? Kannst du heute mit einem vollen Überzeugung in deinem Herzen sagen, ich bin ein Jünger Jesu, ich gehöre Jesus an und ich weiß, dass mir die Sünden vergeben worden sind in Jesus Christus? Oder gibt es in deinem Herzen irgendwelche Dinge wie bei den Ärzten, wo Semmelweis das erklärt hat und sie sagt, nein, das passt in mein Schema nicht rein. Aber trotzdem hast du in deinem Herzen keinen Frieden. In deinem Herzen hast du keine Zuversicht. Wenn die Frage vorkommt, was passiert nach dem Tod, das Einzige, das du sagen kannst, ist, ich hoffe vielleicht, ich bin ein guter Mensch, aber ich hoffe, nein, Jesus will, dass du sagen kannst, ich weiß. Mir sind die Sünden vergeben worden, weil Jesus alles am Kreuz vollbracht hat. Das ist die Botschaft, die man zu Weihnachten genießen darf. Gott ist Mensch geworden, damit wir wissen können, innerliche Frieden haben können, die niemand von uns wegnehmen kann, weil es mit Jesus persönlich verbunden ist. Wenn du heute Fragen hast, oder dann lies im Wort Gottes. Such dir eine Bibel aus. Die sind überall zu finden. Was für ein Reichtum wir heute haben. Rede mit jemandem, den Jesus, der Jesus kennt. Sei nicht passiv. Sei aktiv und suche Gott. Suche für Gott. Erkenne, es gibt nichts Wichtigeres, als dass du deinen Schöpfer Gott kennen darfst und ihn nachfolgen darfst. Lass uns miteinander beten. Und wir haben jetzt, viele von der Gemeinde haben wunderbar vorbereitet für ein großes Buffet. Wir freuen uns, wenn alle dabei sein können. Wir wollen dem Herrn jetzt auch dafür danken, aber vor allem danken, dass wir die Erfüllung der Verheißung in Jesus Christus bekommen haben. Lasst uns beten.